Teilung dieses zweiten Hauptabschnitts des Buches, also die Natur von Erscheinung, handelt die davon, den Weg zu beschreiben, wie ein Individuum diesen Zustand erlangt. Und das durchläuft diese Verse gehen parallel mit den fünf Pfaden des Mahayana, was dann letztlich abschließt mit der Erleuchtung. Das ist der Vers der Nummer 21, der uns jetzt bevorsteht. Drängst du ja, steht da vorne. Und hierbei, da bezieht sich auf den Pfad, der vorher war, nämlich den Pfad der Meditation, man ganz dicht herangelangt ist an die Wesenheit dessen, und das hatten wir ja vorher schon mal in der Kurzfassung, die Wesenheit dessen bezieht sich auf die Wesenheit von der Natur der Erscheinung, also Dhammata. Wenn dann die Soheit frei von Makeln geworden ist, dann ist alles bloß, dies erscheint alles bloß als die Soheit.
Die Soheit frei von Makeln wird.
Von dem, die nicht in sich selber, sondern die von äußeren Beschmutzungen. Also die Soheit frei von Beschmutzungen wurde, wenn man es mal so sagen will, dann erscheint alles bloß als die Soheit, weil sie dann freigelegt ist.
Ich glaube, die wäre immer frei davon.
In sich, ja. In sich schon, nur eben von nicht sichtbar, mit diese Sichtbehinderung, die wir praktisch entfernen.
Ich dachte, dann wäre es keine Soheit.
Und dies ist auch eine, oder dies ist dann auch eine Transformation, steht hier. Wenn man also an das Wesen der Natur von Erscheinung herangelangt ist, ganz dicht, dann ist eben diese Soheit ohne Makel geworden und mithin erscheint dann alles als die Soheit. Bleibt nämlich nichts anderes mehr übrig, weil wenn von die Natur von Erscheinung freigelegt ist, dann ist eben nur noch Natur von Erscheinung da und dann ist in dem Fall alles erscheint nur als bloß als die Soheit und das ist die Transformation. So, gehen wir das nochmal vom Kommentar durch, was sagt der Mipham dazu? Das ist der sechste Punkt von den sechsten, die die Natur von Erscheinung erklären und dieser sechste Punkt ist die letztendliche, also am Ende des Pfades.
Ist das jetzt wirklich
Kommentar. Kommentar. Die letztendliche Transformation und die damit verbundene die letztendliche Transformation. Und da dieser Punkt wird zunächst mal hier im Text verwurzelt, das ist der gesamte Abschnitt Erscheinung. Und dann, was jetzt dieses Freisein von Täuschung bedeutet, also die Natur von Erscheinung und wie diese Transformation bewerkstelligt werden kann. Und deswegen wird hier jetzt zunächst mal knapp vorgestellt, was heißt jetzt hier das Ende, der Endzustand der Transformation. Das Ende des Pfades und dann wird es nochmal ganz ausführlich besprochen. Und kurz gesagt ist es dann so, wie hier in diesem Vers beschrieben, wenn die Natur aller, die Grundnatur oder der Grundzustand aller Erscheinungen, was man auch die Soheit nennt oder den Zustand so wie es ist, einfach wie die Erscheinungen so für sich sind, ne? Also wie wie alle, wie das alles nur so für sich selber ist. Das heißt, an deren Wesen, sich deren Wesenheit angenähert hat, so ganz dicht angenähert, das heißt, im Grunde heißt es also, da angelangt zu sein, dann ist diese Soheit von den sie verdeckenden, vorübergehenden Beschmutzungen völlig frei geworden. Also freigelegt. Und wenn das der Fall ist, das war ja vorher so, dass diese Soheit uns nicht erschien, sondern was uns erschien, war der täuschende Anschein, der aber nicht im Einklang mit der Wirklichkeit steht. Das wollen wir ja nicht von Anschein sprechen. Und jetzt ist es so, dass die Erscheinung mit ihrem Grundzustand dann übereinstimmt. Wenn die Täuschung entfernt ist, dann erscheint die Wirklichkeit so, wie sie ist. Und nicht anders. Und weil insofern sind also in jeder Hinsicht, in allen Aspekten heißt es hier, ist die Wirklichkeit dann mit ihrer Erscheinung in Einklang. Und weil das der Fall ist, dann sind alle Erscheinungen, erscheinen alle Dinge als die Soheit selbst und bloß als die Soheit, nämlich genauso wie die Wirklichkeit ist. Alles erscheint genauso, wie es in Wirklichkeit ist. Das ist dann der Endzustand, während im Augenblick alles so erscheint, wie es in Wirklichkeit nicht ist. An dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt, ist dann diese Transformation vollendet, vervollkommen, zu einem Abschluss gelangt. Das ist die vollständige Transformation. Und entspricht dann dem Zustand von Erleuchtung. Das endet da hier unten mitten in dem Vers und geht dann auch dem nächsten weiter, wo dann die 10 Punkte der Transformation ausführlicher dargestellt werden.
Das ist der gleiche Vers wie 20.
21?
21, gehen wieder zwei Seiten.
Nee, würde ich eigentlich nicht machen. Ich würde das aufteilen in 22. Nur die letzte Zeile im Tibetischen ist praktisch halbiert. Es geht sagen, lückenlos ineinander über.
Das ist Seite 9, oben 22.
Ja. Weil es im Kommentar ein anderer Abschnitt ist, aus dem Grunde. Ist aber vom Sprachlichen her so angelegt im Wurzelvers, dass einem klar wird, dass die nachfolgende Untergliederung eigentlich ein Unterteil des 6. Punktes von dem vorigen ist.
Das heißt, das Tschü bitte, das allerletzte Wort.
Wo?
Also auf der Seite 9, in der obersten Zeile, wo dieser Übergang schon aufhört.
Nambachi. Nambachi. Mhm. Durch 10 Gesichtspunkte. Ja. Und da geht es nämlich auch gleich weiter mit der versprochenen genaueren Darstellung dessen, was diese Transformation, dieser Endzustand darstellt. Es ist ja so, dass wenn man von Erscheinung und von Natur der Erscheinung spricht, dann muss das ja für jemand erscheinen. Und es ist ja hier in der Natur der Erscheinung, in diesen vorher jetzt eben besprochenen 6 Punkten, das ist ja so angewandt, dass es sich auf die Entwicklung eines Individuums bezieht. Also dass ein Individuum, das lernt, die Natur der Erscheinung zu erkennen. Und für ein Individuum vollzieht sich eine Transformation. So, unter 10 Gesichtspunkten heißt es hier, sich der Transformation anzunähern oder in das Verständnis dieser Transformation einzudringen, ist wiederum die unübertreffliche Art und Weise, das so zu tun, genau wie zuvor. Das ist dann eben die richtige Art und Weise, sich und die vollständige und die einfache, mit der es einem leicht gelingt. Und welches sind diese 10 Gesichtspunkte? Erstens heißt hier Essenz oder das Wesen dieser Transformation. dann Se ist eigentlich die Substanz. Sind sich auf das, was hier eigentlich transformiert wird. Im, auf dem Vers 22. Ne? Und dann, das, dann darauf folgt dann Kang sagt, dass das Individuum oder die Individuen, die eine solche Transformation dann erfahren. Dritter Punkt.
Das war die erste Entschuldigung.
Nee, Essenz steht da im Englischen. Das ist durch den Marius.
Ganz schön. Essenz ist die erste.
Dann das vierte heißt Besonderheit, Besonderheiten, also Besonderheit, bezieht sich auf die Arten von Individuen, die das in besonderer Weise verwirklichen, nämlich im Bodhisattvas. Dann die Notwendigkeit, Nummer 5, glaube ich, und 6 ist die Grundlage dieser Transformation, was, ist, was eine solche Transformation möglich macht. Und 7 ist dann die Art und Weise, in der man seinen Geist richtig betätigen sollte. Also hier eigentlich so die Motivation, die Einstellung, die Geistesverfassung, in der man sich üben solle. Und darauf folgt dann, was er hier wieder als Anwendung übersetzt hat, dieses Jorwa, was aber genauso gut auch als die Verbindung betrachtet werden kann, nämlich das, was anknüpft oder überleitet, dann wieder zur Vervollkommnung dieser Transformation, zum Pfad der Verbindung. Und dann kommt als letzten zwei Punkte noch die Nachteile und Vorteile. Nachteile von was? Nachteile, diese Transformation nicht durchzuführen und die Vorteile davon, wenn es eine solche Transformation gibt. Also beziehungsweise die Nachteile davon, wenn so eine Transformation überhaupt nicht möglich wäre und wenn man sie nicht annimmt und den Vorteil davon, wenn man eine solche Transformation annimmt. Jetzt haben wir Kommentar noch was mehr sagt. Also diese eben in kurz vorgestellten Punkte ausführlicher erklärt. Kurz vorgestellt heißt, war eben, was Transformation ist. Das war ja der sechste Punkt von Dhammata, nämlich, dass wenn man sich an das Wesen dieser Natur von Erscheinung angenähert hat, dass dann dieselbe von Beschmutzungen befreit, offen zutage tritt und alles nur als die Soheit erscheint und damit eine Transformation stattgefunden hat. Das war die Kurzfassung. Und das wird jetzt hier in den 17 Punkten ausführlich erklärt, nämlich erstens da stehen noch vorher diese 10 Punkte, wenn man sich auf die Weise, das ist die beste Art und Weise, sich daran dem Verständnis anzunähern, weil man so die Bedeutung dieser Transformation verinnerlichen kann, verstehen kann und mit diesem Verständnis sie dann umsetzen, verwirklichen und so die letztendliche Frucht erreichen kann. Was sind die 10? Das erste ist das Wesen oder die Natur von Transformation. Wird hier alternativ angeboten als Wort Natur oder das Wesen. Das zweite ist die Substanz oder die Dinge, die dann transformiert werden. Was transformiert wird sozusagen. Drittens die Individuen, verschiedenen Arten von Individuen, für die sich eine solche Transformation zeigt. Das ist die Aufteilung, das kommt dann noch im späteren in die also den verschiedenen Pfaden folgen, buddhistischen Pfaden, entsprechend ihrer Motivation, also entweder Bodhisattvas sind oder Shravakas oder Pratyeka-Buddhas und wie sich die, der, das unterschiedlich vollzieht. Dann die Punkt 5 ist, war das glaube ich, 4. Die 4 ist die Besonderheit, nämlich die Besonderheit derer, die dem Mahayana-Pfad folgen und in welcher Weise dann für diese auch die Transformation ein besonderes Ergebnis bringt, was besser ist oder herausragend gegenüber dem der Shravakas. Ja, dann sind es Punkt 5, sind das, was benötigt wird auf dem Pfad, um diese Transformation durchzuführen. 6, die Grundlage. In der Grundlage steckt dann das drin, was Rinpoche auch schon angekündigt hat, nämlich Basis und Grundlage für die Transformation unserer der Welt, dieses täuschenden Anscheins in das direkte Sehen der Wirklichkeit, ist ja doch diese Gedanken und Vorstellungen, die uns in unrichtiger Weise eben diese Täuschung erzeugen, zu beseitigen. Und dazu bedarf es eben der ursprünglichen Weisheit, die selber frei von Denken und von Vorstellungen ist, und diese ursprüngliche Weisheit, die nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit freizulegen. Das ist dann die, oder dass die notwendig ist, hier wird erklärt in dem Punkt Grundlage. Sechs und sieben war die Geistesbetätigung, da steht ja nichts weiter dabei. Ja, dann Jorwa, die Anwendung davon oder die Verbindung, die Überleitung damit, ja, Vorteile und Nachteile. Rinpoche sagte noch zu dieser Geistesbetätigung, das ist halt für uns wichtig zu wissen, welche Einstellung sollen wir eigentlich dann jetzt haben, was gilt es denn eigentlich anzustreben, wenn wir jetzt jemand sind, der dem Pfad des Shravaka-Janas oder Pratyeka-Buddha-Janas folgt, dann ist es für uns wichtig, also den Überdruss zu entwickeln gegenüber den Erscheinungen dieser Welt, grundsätzlich in Existenz überhaupt, und danach zu streben, eben selber Befreiung von Leiden zu erlangen, die Ichlosigkeit zu verstehen. Wenn wir Anhänger des Mahayana-Pfades, also Bodhisattvas sind, dann gilt es, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln, mit Liebe und Mitgefühl das Nutzen für andere Wesen zu vollbringen und schließlich Erleuchtung zu erlangen. Und wenn wir insbesondere in dem Teil von Mahayana praktizieren, nämlich der Vajrayana genannt ist, dann ist es wichtig, die Sichtweise von universeller Reinheit zu entwickeln oder zu festigen und dann auch zu pflegen, eben alle Dinge als völlig gleichwertig und makellos zu sehen. Ja.
Wenn man mit Vajrayana kompliziert, man sollte sich halt vorstellen, alles, wir würden in der reinen Welt, in einem reinen Bereich ausbreiten, alle Wesen sind Buddhas und so. Und dann kann ich das vergessen, diese Vorstellung, dass alles leer ist, alles einfach. Dann parallel kann ich das ja nicht praktizieren.
Doch, sicher, das müsst ihr erstmal dich selber davon überzeugen, warum denn alles rein sein sollte. Ne? Das ist ja nicht einfach eine Vorstellung, sondern eine Gewissheit müsst ihr entwickeln. Zum Vorstellen allein wisst ihr ja nichts, wenn in dem nächsten Augenblick, wenn dann irgendwas passiert, wieder unreine Gedanken auftauchen. müsst ihr davon überzeugt sein. Wie kann denn etwas rein sein, wenn unrein und zum Beispiel sauber und dreckig als verschiedene Gegenteile wirklich existieren? Hat nämlich auch dann Traumbeispiel deutlich gemacht, dass man zunächst einfach mal begreifen muss, dass die Erscheinungen, so wie sie uns gegenübertreten, keine eigenständige Existenz haben. Das mündet ja dann hin in das Verständnis der grundlegenden Gleichwertigkeit aller Erscheinungen. Und erst in diesem Sinne können sie dann als völlig rein gesehen werden. Nicht im Gegensatz zu unrein. Und das ist dann eigentlich die universelle Reinheit. Und deswegen ist das kein, ist das schon ein ganz natürlicher Aufbau, wie das in den Meditationsschritten da vorgegeben ist. Und dass man eben nicht dann so eine künstliche Vorstellung sich jetzt entwickelt, sagt, alles ist rein, ich definiere das jetzt einfach so.
Also es ist alles rein, weil es nicht existiert, deshalb ist alles rein.
Weil es nicht existiert, weil das, was dir als Anschein gegenübertritt, wo du eben die Vorstellung von sauber und dreckig und so der Gegensätze hast, weil das nicht wirklich existiert. Der Anschein, so wie es zunächst mal zu sein scheint, das existiert es nicht. Und in der Natur der Erscheinung da ist diese Makellosigkeit, die von Anfang an da war. Die Natur der Erscheinung, die ist ursprünglich schon immer rein. So ist diese Reinheit ja auch, die universelle Reinheit ist ja nicht etwas, was du dann erzeugst, genauso wenig wie du die Leerheit erzeugst. Ne? Du bist ja nicht dadurch, dass du jetzt über die Ichlosigkeit, dass du Ichlosigkeit meditierst, plötzlich dein Ich entfernen, wie eine Operation herausschneiden oder sowas. Ne? Oder wenn du auf Leerheit aller Phänomene meditierst, tust du ja auch nicht wie mit einer geistigen Atombombe sozusagen alle Phänomene vernichten, sondern du machst dir ja nur bewusst, dass die Wirklichkeit eigentlich so immer schon war und es nur bisher falsch verstanden hast.
Diese Wirklichkeit.
Der erste Schritt, das zu erkennen, ist die Untersuchung, ob es ein persönliches Ich gibt oder nicht. Das ist die gröbste Form der Täuschung.
Ja, da weiß ich nur, aber ich kann mir vorstellen, dass das so nicht existiert. Aber ich weiß nur noch nicht, oder ich kann mir nicht vorstellen, wie was existiert. Mhm. Kann das hier, oder innerhalb des Kurses?
Ja, mir fällt gerade ein, dass somebody hier an der Stelle irgendwo gesagt hat, ich weiß nicht genau, wo es dran war, im Zusammenhang mit diesen 10 oder mit einem der Nachfolgenden, dass in vielen Dhamma-Texten, die das so stark Wirklichkeit so beschrieben wird, dass ausgeschlossen wird, was es nicht ist. Das ist eine Form der Darstellung, in dem zunächst mal eben Irrtümer beseitigt werden. Und hier in diesem Text wird es andersrum, wird es positiv gesagt, was es ist. Aber das beide geht Hand in Hand. Man kann nicht etwas positiv sagen, wie es ist, wenn man nicht auf der anderen Seite im gleichen Atemzug auch die Täuschungen, die es missverstehen, beseitigt.
Naja.
Und als Beispiel, sich das vorzustellen, wie es ist, dafür ist das Traumbeispiel halt in ganz besonderer Weise geeignet. Auf allen Ebenen, auch wenn man jetzt da nur anwendet darauf, auf die Ichlosigkeit, dann kann man da sich im Traum, wenn man einen Traum als Traum erkennt, so eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie das ist, Wirklichkeit zu erkennen.
Das kann ich nicht.
Nee.
Weil ich sehe dann schon, was im Traum ist, zum Beispiel dieser Tiger, aber ich weiß halt, es ist nur ein Traum.
Mhm.
Aber der Tiger bleibt ein Tiger. Dann macht mir zwar keine Angst mehr.
Ja, ist doch schon mal was. könnte sich also von diesem Traumticker ruhig aufweisen lassen.
Ja.
Ja, das ist doch schon ein Fortschritt. Meine, oder hast du dann doch das Gefühl, dass dann auch darüber hinaus irgendwelche Probleme bestünden?
Ja, weil ich nicht klarkomme mit dem, dass alles dann nur halt ein Traum ist und sonst nichts. Weil ich denke, dass darüber hinaus da muss ja noch was sein. Es wird halt aufgezeigt als die Qualitäten eines Buddhas. Aber wo sehe ich jetzt bei diesem Tiger die Buddha-Qualitäten? Oder in einem Traum, ich sehe nicht das Reine, all diese Qualitäten kann ich nicht erkennen.
Mhm. Ja, meine Überlegung ist schon nicht unrichtig, ne? Es ist einfach nur man muss das also immer wieder aufbauen von unten her. Ne? Wenn jetzt ein Individuum alle Täuschungen beseitigt, dann im Mahayana, also die Leerheit aller Erscheinungen versteht, dann hat es auch dann aus der Sichtweise von Shentung, wie das am Ende dieses Meditationsbüchlein ja dargestellt wird, ja auch die, die Grundnatur sein Potenzial für diese Erleuchtung völlig freigelegt. Und dieses und da in der Sichtweise von Shentong heißt es eben, dass diese Qualitäten eines Buddhas, die eben grenzenlos vielen Wesen helfen können, unaufhörlich, zu jeder Zeit, immerzu das Richtige für sie zu tun, dass diese unvorstellbaren Qualitäten alle schon in diesem Potenzial angelegt sind. Das heißt, jedes Wesen hat dieses Potenzial und das tritt dann zutage. Ne? Also für ein Individuum, was diese Transformation, von der hier die Rede ist, durchläuft, treten am Ende diese Qualitäten zutage. Und es wird dann spontan anderen Wesen helfen. Genauso wie jemand, der den Traum erkennt, dann spontan Mitgefühl hat zu den anderen, die diese Täuschung nicht erkennen und dann eben alles Mögliche machen kann, Ausstrahlungen erzeugen kann, um anderen Wesen in allen Formen, wie sie auch immer leben, zu jeder Zeit helfen zu können. Ja, gucken wir mal, wie das hier weitergeht, wie diese ersten Schritte von, was ja eigentlich hier das Wesen von Transformation ist. Das wird nämlich gerade so auch schon hier angesprochen. Der erste Punkt heißt ja Essenz oder die Natur von Transformation. Ja, das ist hier dann Vers 22. 23, Entschuldigung. Ja. Kann man es auch gleich drunter nummerieren. Jetzt kommt 24. Ja. So, das Eintreten oder sich annähern an diese Essenz, die Wesenheit. Ja, ist dann, dass die Soheit zu dem Zeitpunkt, wenn die flüchtigen Beschmutzungen vorhanden sind, nicht erscheint. Dann ist die Soheit, also die Grundnatur, der Grundzustand der Erscheinung, tritt nicht zutage, wenn die vorübergehenden, die flüchtigen Beschmutzungen vorhanden sind. Und dann, wenn es erscheint, dann dann ist die Soheit frei von Makel. Das ist die Essenz von Transformation. Das ist nämlich ganz wichtig ist zu verstehen, hier wird nichts neu erzeugt, sondern es wird nur etwas, was schon immer da war, sichtbar gemacht. Das heißt also, hier ist dann nicht sichtbar, diese Soheit ist nicht sichtbar, wenn die vorübergehenden Verschleierungen da sind, diese Beschmutzung, und sie ist sichtbar dann, wenn diese Soheit frei ist von Beschmutzung. Kommentar ist dazu, das Wesen oder die Natur dieser Transformation einzudringen, also ihr Verständnis davon zu erwerben, heißt, diese Also das bin ich, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, wie das hier im Englischen heißt, das these, ne? Dass diese nämlich diese beiden anscheinend irgendwie Flecken, die Makel und die Soheit. Wenn sie nicht erscheinen oder erscheinen, ist aber die Reihenfolge dann umgekehrt. Der Reihenfolge nach steht ja im Wurzeltext erstmal nicht erscheinen und dann erscheinen. Das kann sich meines Erachtens dann nur darauf beziehen, dass dann eben die Soheit, also das grammatisch eben auch die, dass dieses Erscheinen und Nicht-Erscheinen, beziehungsweise erst das Nicht-Erscheinen und das Erscheinen sich auf die Soheit beziehen, die zu dem einen Zeitpunkt eben nicht erscheint, weil vorübergehende Schleier da sind, und dann, wenn sie dann erscheint, ist sie frei von der Verschleierung. So ein Kommentar etwas genauso unklar ausgedrückt. Was hat denn der Taffi geschrieben in dem?
Es ist die Soheit, was immer keine Verschmutzungen hat, sodass die äußeren Verschmutzungen nicht erscheinen und die Soheit erscheint.
Ja,
aber es ist so, wie du gesagt hast.
Ja. Längst davon, das Fassen der Essenz, es ist die Soheit, was immer keine Verschmutzungen hat, sodass die äußeren Verschmutzungen nicht erscheinen und die Soheit erscheint. Ach so, er hat es jetzt. Ja, bis die Verschmutzungen nicht erscheinen. Oder die Zimmer dann sich in die. Der Kommentar dazu, was sagt der?
Dazu, das Erfassen des Wesens bzw. der Essenz der Verwandlung, das ist die Natur der Phänomene, die Soheit, was keine äußerlichen Verschmutzungen hat. Sodass der Reihe nach zuerst die äußerlichen Verschmutzungen erscheinen und die Soheit nicht erscheint. Und dann die Verschmutzungen nicht erscheinen und die Soheit erscheint. Die Natur der Phänomene.
Ja, er hat das Erscheinen und Nicht-Erscheinen auf die Verschmutzung bezogen. Ne? Während von der Reihenfolge nach, wie es im Text auftaucht, es genau umgekehrt ist. Und dann meine ich, dann wäre es doch einfacher, das auf die Soheit zu beziehen. Aber dieser Satz ist immer ein bisschen trickreich. Vorhin, als ein Rimmisch hier erklärt hat, da schien er mir ganz klar. Wo ich wieder hingucke, ist er wieder anders. Das Prinzip ist klar, ne? Also die Bedeutung ist klar, nur das immer aus diesem Satz rauszuholen. Also den habe ich schon immer wieder anders verstanden.
Kannst du mal nochmal sagen.
Also von der Bedeutung her geht es darum, dass die Soheit in zum einen Zeitpunkt eben mit Schleiern verdeckt ist, mit beschmutzt ist. Und dann erscheint sie nicht, die Soheit, dafür erscheint halt die Täuschung. Und dann zum anderen Zeitpunkt ist die Soheit völlig makellos und dann erscheint sie und die Verschmutzung erscheint dann nicht mehr. Die Täuschung erscheint nicht mehr.
Heißt das, anstelle des Tigers wird anders erscheint?
Der Tiger ist ja nicht die Täuschung.
Ich habe gedacht, gar nicht.
Das musst du dir mal im Traumbeispiel genau klar machen. Was verändert sich denn an der Erscheinung des Tigers, wenn du erkennst, dass es eben immer ein Traum ist.
Streiten bleiben.
Ja, aber die Erscheinung, die da ist, ist zum Beispiel genau wie in einem Fernsehbild. Ne? Wenn du erst denkst, da ist ein Tiger, und wenn du dann genau hinguckst, kommst du in den Raum rein, siehst du einen Tiger, kriegst du Angst und auf einmal stellst du fest, da ist eine Leinwand. Ne? Dann, ne? So im zweiten Augenblick, dann ist in dem Augenblick dieses Lichtmuster, was da auf der Leinwand ist, nämlich gestreift und sonst so aussieht, ist auf einmal plötzlich frei geworden, davon ein wirklicher Tiger zu sein. Es bleibt Klarheit. Es ist doch ein ganz etwas, es wird nichts, ist keine Leerheit, kein Vakuum da geschaffen, nicht schwarz, sondern da ist nach wie vor bunt, es ist genau und präzise klar, hat sich nichts von verändert. Nur ist das, was da erscheint, frei geworden von der Täuschung. Und der Projektion, dass das ein wirklicher Tiger wäre.
Ist das dann aber nicht,
Und der Tiger bleibt Tiger, ne?
Der Tiger ist sehr viel berechenbarer auf der Leinwand, weil man weiß, dass er nicht rauskommt, aber auch wenn es ein Buddha ist, wird sein Körper ja irgendwie doch gefressen vom anderen Tiger. Also ist nicht mehr berechenbar.
Aber ist man
auch,
selber.
Auch wenn ihm das als Traum erscheint, aber der Tiger handelt ganz anders auf der Leinwand wie.
Ja, aber Christoph, ist man nicht auch, um im Bild zu bleiben, eigentlich auch mit auf dem Bildschirm und wird gefressen, aber beides ist ja unwirklich.
Ja, das ist ja das Traumbeispiel, das Bild besser. Das macht nichts. Aber
das macht nichts, wenn man gefressen wird. Das ist doch, glaube ich, der springende Punkt. Nicht, dass ein, oder du kannst einen Tiger statt einen Lastwagen nehmen und du gehst auf der Straße, ne? Und dann wirst du zwar plattgewalzt, aber das macht dann nichts, weil wenn man das erkennt, oder?
Das macht nichts, aber es kann, trotzdem würde es sich auch verändern. Das ist
dass
ja so,
wenn Lastwagen dann endlich platzt.
Ja, wenn du einen Traum als Traum erkennst, dann kannst du halt auch, wie der Imogen immer wieder sagt, dann kann man den Vajrayana mit geschickten Methoden auch im Traum Veränderungen hervorführen, die also das ganze Traumgeschehen verändern und auf die Weise dann, also dann die nicht wirklich existierenden Erscheinungen dann auch in was ganz anderes umwandeln, in reine Buddha-Felder gehen und so weiter, ne? Oder ne, Ausstrahlung zum Wohle anderer Wesen erzeugen und so.
Man kann das Gefressen werden praktisch stoppen. So
ja, es ist aber es geht nur deshalb, weil es einem nichts mehr ausmacht, weil da eigentlich gar kein Gefressen werden mehr stattfindet.
Ja, man könnte sich genauso gut fressen lassen.
Könntest du genauso gut machen. Ja.
Mit Klarheit, das heißt Wissen, Gewissheit, ja?
Nee, das in dem Sinne ist es nicht verwandt, sondern Deutlichkeit. Es ne? ist einfach etwas, dass Sachen deutlich und präzise da sind. Einfach Bewusstheit, ja, das ist halt irgendwie schon wichtig, immer sich wieder klar zu machen, dass hier Wirklichkeit kein Vakuum ist jetzt. Da wird nichts entfernt. Und dann, was dann verbleibt, wenn die Täuschung beseitigt ist, das hat eben auch die Qualität von Deutlichkeit, von Präzision. Das heißt ja in Madhyamaka immer Erscheinung und Leersein. Ne? Buddha sagt, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Ne? Form ist Leerheit ist Form. Ne? Klang ist Leerheit, Klang ist Form. Leerheit ist Klang. Ne? Also die Leerheit von, ne, schon in der Madhyamaka, wir brauchen jetzt gar nicht Buddha-Natur bemühen, also da heißt es immer schon, dass die Form ist die Leerheit. Und die Leerheit von der Form ist genau diese Form.
Das hat eine Regenbogenqualität,
ne? Ja, ein Regenbogen zum Beispiel. Ne? Das ist auch, so ein Regenbogen ist auch, der ist ganz präzise, deutlich da und trotzdem ist sichtbar, aber trotzdem steckt da nichts Fassbares dahinter. Ein Regenbogen ist auch eins der Beispiele, die
Fata Morgana.
Fata Morgana, da bin ich mir nicht sicher, weil das ist ja an sich sowas wie eine eins um die Änderung, wo du dann doch was dahinter steckt. Was
greifbar.
Ja, es ist nicht an der Stelle greifbar, wo es klar. Aber auch in da ist schon was da vom Beispiel her. Besser ist diese Luftspiegelung am Horizont, wo du meinst, da wäre Wasser. Da ist nämlich gar kein Wasser. War auch nie Wasser.
Geschehen
aus der Vergangenheit,
die nicht mehr existieren, dann erscheint auch kein Regenbogen und kein Tier.
Ja, dann erscheint es nicht so, wie das, erscheint was anderes dann.
Dann erscheint auch
die Wirklichkeit. Was unser Karma ist ja unsere gespeicherte Täuschung, nämlich als zwei zu sehen. So ein Tiger außen. Siehst, ne? Objekt gegen wahrnehmendes Subjekt. Mhm. Das ist die Täuschung. Diese Täuschung ist gespeichert. Und das ist so lange, wie diese Eindrücke immer wieder gespeichert werden, neu gespeichert werden, weil wir uns ständig wieder sagen, aha, es ist ja doch alles wirklich so. Dadurch geht das ohne Ende weiter. Und wenn aber diese Gewohnheiten aufgezehrt sind, die Dinge so zu sehen, als getrennt zwischen Wahrnehmendem und Wahrgenommenem, dann tritt die Wirklichkeit davor, die eben ohne diese Täuschung ist. Wie, genau so wie wenn jetzt Leute zusammen, eine Gruppe von Leuten von einem Zauberer in Bann geschlagen sind, heutzutage könnte man da Hypnose für verwenden, wie das ja manchmal so vorgeführt wird öffentlich, und solange wie also diese Zauberkraft, diese magische Bann, den er sie geschlagen hat, dann wirksam ist, solange leben die in ihrer täuschenden Welt. Und machen genau das. In dem Augenblick, wo diese Wirkung aufgezehrt ist, dann ist das vorbei. Das war das Beispiel, was da im Kommentar enthalten war. Ja, gut, das war also das Wesen von Transformation, dass hier Wirklichkeit zutage tritt, wenn die Täuschung, die Beschmutzung der Täuschung beseitigt ist. Und das war schon der erste Punkt. Jetzt weiter. Ah, hier auf die Seite. Ja. So, der zweite ist. Ich glaube, das hat er gar nicht weiter gemacht. Nee, hat er nicht, gell? Hat nur den ersten gemacht hier. Ja. Ja, also in Vers 23 hat er gesprochen, da hat er dann aufgehört. Ja, es sagte noch, das ist halt wichtig zu wissen über diese Transformation. Also ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wo er das jetzt gesagt hat, irgendwo halt in diesem Zusammenhang jetzt. Das ist eben für uns am Anfang, dass man sich zunächst einmal eine Transformation durchführen möchte, ja, darüber klar werden muss, was wird da jetzt eigentlich transformiert oder was, wie soll das vonstatten gehen, was ist denn die Essenz davon, wenn jetzt, wenn wir zum Beispiel einen Stein nehmen und wollen den jetzt bearbeiten den und setzen den Hitze und irgendwelchen anderen Prozessen aus, dann wird aus diesem Stein niemals Gold werden, wenn wir, auch wenn wir das noch so sehr wünschen, dass die Möglichkeit, dass wir aus einem was wie Stein aussieht, Gold gewinnen, besteht ja nur dann, wenn das Gold Erz ist, also Gold von Anfang an darin enthalten ist. Wenn dieses Gold genauso, ne, makellos schon von Anfang an da war, dann können wir das so reinigen, dass das Gold zutage tritt. Und so muss also auch hier diese Wirklichkeit, ihre Makellosigkeit, schon von Anfang an da sein, dass sie dann freigelegt werden kann. Sonst kann diese ganze Anstrengung, wir haben diese ganze Anstrengung, ist sinnlos. Sonst könnten wir das niemals daraus holen. Ausgehen. Jetzt haben wir nur ganz wenige Worte vom Wurzeltext, haben nur ganz wenige Worte vom Kommentar. Wie schön, jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir diese Transformation durchführen.
Hast du denn das mit den Gebetern noch mit
ihm geklärt? Ja, ich wollte es gerade machen, aber dann kam wieder, wollte ich ihn da fragen mit dem Zettel und dann kam jemand anders und sagte, also das muss nicht heute gemacht werden, andermal. Sonst hätte ich gedacht, können wir das jetzt machen. Ich meine, wir können es ja mal grob so durchsprechen, nur ich wollte ihn gerne noch zu einigen Dingen dazu fragen. Hm? Oder wir machen alles zusammen. Ne? Ja, gerade machen wir mal.
Das war der zweite Teil von 13. Ne?
Zweite Teil von 13, ja. Es geht also darum, wenn ihr euch erinnert, dass also die in der Beschreibung unserer Welt des täuschenden Anscheins zunächst mal klargestellt wird, dass die Dinge, die außen uns zu sein scheinen, nicht verschieden sind von dem sie wahrnehmenden Bewusstsein, also gar nicht außen getrennt irgendwo existieren können. Und dann kommt jetzt der zweite Schluss, dass dann, wenn sie ja nicht von uns getrennt existieren können. Warum? Weil nämlich das, was uns da außen als wirklich vor zu sein scheint, was uns so vorkommt, in Wirklichkeit nur diese scheinbar gemeinsame erfahrene Welt ist, die aber gar nicht so wirklich gemeinsam da ist, haben wir ausführlich besprochen. Und jetzt kommt noch dieser eine Vers, Nummer 13, der über die Zeit darüber geht, in dem gewisse Zweifel, die dann auftreten können, zurückgewiesen werden oder beseitigt werden. Ja, Also einmal wird gesagt hier im Kommentar, sagt Mipham, dass alles, was immer erscheint, dem Bewusstsein erscheint, bloß dem Bewusstsein erscheint, das kann eigentlich niemand abstreiten. Das kann also niemand, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, das zu widerlegen oder irgendwas dagegen Zweifel zu haben, dass alles, was einem erscheint, eben dem Bewusstsein erscheint. Das ist aber ganz eigentlich selbstverständlich. Obwohl das so ist und das niemand widerlegen kann. Ja, da kommt also der Zweifel, dass dann jemand sagen kann, dass diese Erscheinung, was jetzt da außen erscheint, jetzt, dass das dem, das ist, also meint jemand, dass es noch nicht erwiesen sei, dass dies dadurch Bewusstsein und Erscheinung von derselben Substanz wäre. Das ist also, dass die Erscheinung außen auch nur Bewusstsein wäre. Einmal und zum anderen, dass eine äußere Wirklichkeit, auf die sich diese Erscheinungen beziehen, damit auch noch nicht widerlegt worden ist. Dass also trotzdem noch möglich ist, dass also außen eine Wirklichkeit existiert. Und als Beispiel führen sie an und sagen so, wie jemand, der der eines anderen Bewusstseins direkt erfahren kann, also jemand, der sagen, diese Gabe von Hellsicht oder Gedankenlesen oder wie man das nennen will, hat, dass er also das Bewusstsein eines anderen direkt erfahren kann, damit das Bewusstsein des anderen ja auch noch nicht dann als nicht vorhanden damit sich herausstellt, so wie die anderen äußeren Erscheinungen. Also weil ja jemand, der andere ja auch ein Bewusstsein hat. Das würde ja dann praktisch das Bewusstsein des anderen zu einem nicht außen vorhanden sich ergeben. So meint das jemand.
So sind die keine führenden Wesen.
Und außerdem kommt, zeigt sich in diesem Beispiel noch der Zweifel, dass dann ja dieses Bewusstsein des anderen mit dem Eigenbewusstsein von der Substanz identisch sein müsste. Ja, also das ist ja der, sonst der Rückschluss, sagt man, okay, jetzt alles, was ich außen wahrnehme, ist eigentlich gar nicht außen, sondern ist ja nur das wahrgenommene Bewusstsein. Es gibt also außen nicht, ist außen nirgendwo vorhanden. Das ist der erste Teil. Und der zweite ist der, dass man sagt, dass was da außen erscheint, dieser Anschein, ist eigentlich nur Bewusstsein. Ist also eigentlich von der Substanz her Bewusstsein, keine Materie. Ne? Projektion wäre, also dann kommt aus dem Bewusstsein sozusagen, ne? Der Stoff, aus dem die Träume sind, ne? So in diesem Bild zu bleiben. Und wenn jetzt also der Gegenstand unserer Wahrnehmung das Bewusstsein eines anderen ist, dann würde also daraus, so meinte ich jemand, den Einwand folgern, dass das Bewusstsein des anderen ja eigentlich gar nicht selbstständig existiert, sondern auch nur meine Projektion wäre. Und erstens das und zweitens, dass dieses Bewusstsein des anderen oder aller der Personen, deren Gedanken man lesen kann, von der Substanz ja eigentlich genau das eigene Bewusstsein wäre. Woraus ja dann auch folgern würde, dass man das ganze Leiden, was der hat, also auch schon hätte und so weiter. wenn das so eine Gedankengang also auftaucht, die man sich solche Vorstellungen macht, dann heißt das hier von weiter, so, Timmung Tarunan, Jan. Ja, was hier sich erstmal betrachtet wird, das greift dann also in Wurzelvers hier auf, zunächst eben etwas, was jetzt nicht die äußere gemeinsame, sogenannte gemeinsame erfahrene Welt ist, sondern oder auch dessen Geistesereignisse, das schließt ja dann das mit ein, hier im Kommentar ausführlicher dargestellt, Bewusstheit und das, was aus dem, was Bewusstheitsereignisse sind, hatten wir schon mal angedeutet, nämlich dazu gehören die ganzen Geistfaktoren wie Ärger und Zorn und Liebe und Konzentration oder Gedächtnis und alle diese ganzen Faktoren, die mit Wahrnehmung des Objektes auftreten, dass die also auch durch jemand anders dann direkt erfahren würden. Wenn jemand also dann durch besondere Mantras oder, es wird jetzt unterschieden, also in zwei Möglichkeiten, dass jemand durch besondere Mantras oder durch Konzentration, Meditation praktisch, den Geist eines anderen wahrnehmen kann. Dann zunächst mal für denjenigen, ist das noch für beide noch, also für ein wahrnehmendes Bewusstsein desjenigen, der die Gedanken lesen kann, ob, je nachdem, ob der entweder in Meditation verweilt oder nicht selber, für den taucht also das Bewusstsein eines anderen auf, oder eher, oder es könnte auch so das Beispiel so sein, dass es die, dass mehrere Leute gegenseitig praktisch die Gedanken lesen, ne? Nämlich dieses gegenseitig hier drinnen.
Aber sich bei Geistern, dass das gar nicht geht. Haben wir nicht mal gesagt, dass das gar nicht geht?
Ja, das kommt ja gerade noch.
Also ist ja
das hatten wir schon mal besprochen, so im Groben, aber hier wird das jetzt im Einzelnen. Ja genau, das also praktisch für verschiedene Leute, die also entweder mit Hilfe von besonderen Techniken oder Mantras oder mit Hilfe von Konzentration gegenseitig jetzt ihr Bewusstsein zum Objekt machen. Dann ist es für denjenigen, der nicht in Meditation verweilt, heißt es hier Rangi Namba Dumba Parva Namba. Dann erscheint ihm nur seine eigenen Vorstellungen, die dem Bewusstsein des anderen ähnlich sind. Das ist die Vorstellungen, den Gedanken des anderen ähnlich sind, erscheinen ihm seine eigenen Gedanken und Vorstellungen, aber nicht wirklich direkt unmittelbar das Bewusstsein des anderen. Einmal das, und für denjenigen, der in Meditation verweilt, heißt es, der sieht sozusagen das Erfahrungsobjekt, die Vision aus seiner geistigen Versenkung. Und das sind also Erscheinungen zum Beispiel von Vergangenheit und Zukunft, die dem anderen Bewusstsein, ja genau, solche Gestalten oder Visionen tauchen auf von Vergangenheit und Zukunft oder etwas, was also Gestalt annimmt, die ähnlich ist wie das Bewusstsein des anderen. Aber es ist bloß diese Gestalt, diese Form davon, die deutlich erscheint. Nicht wiederum das Bewusstsein selber. Deswegen ist also das, wenn man das Bewusstsein eines anderen zum Objekt nimmt, und da sich darauf konzentriert, entsteht diese Gestalt. Und das eigene Bewusstsein selbst Ach so, ja, das ist diese die Sache, das entsteht nur diese, der Unterschied, das sind also zwei, die nicht dann identisch sind, dass hier praktisch das, nur diese Gestalt entsteht, wie dem Bewusstsein des anderen ähnlich ist, aber es ist nicht dasselbe, wie dass jetzt das Bewusstsein des anderen so erfahren wird, wie als ob es von einer Substanz wäre, praktisch dasselbe, dass das eigene Bewusstsein mit der des anderen von derselben Substanz wäre. So heißt es also, dass Yogis, zum Beispiel ein Yogi, das Freud und Leid eines anderen gewöhnlichen Wesens zwar sehen kann oder wahrnehmen kann, aber trotzdem nicht in derselben Art und Weise selbst verspürt oder erlebt. Sonst würde ja praktisch das, wenn er in dem Augenblick, wo das Bewusstsein der anderen Wesen die Leiden erschauen, selber direkt dieses Leiden haben, dann gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit, aus diesem Leiden herauszukommen, weil dann alles gleich direkt für ihn genauso qualvoll wäre. Frage auf, ob dann nicht die äußeren Erscheinungen, genau in gleicher Weise wie das Bewusstsein des anderen, jetzt die äußeren Erscheinungen auch dann auch nur so als Gestalt erfahren.
Ja,
da hat er also Kassel. Die Shen. Diesem da Tonga die Mangeba Tangochi Lagmachi
Gut. Ah,
die Kugluse.
Ah, das ist es. Was ist das? Ich habe das. 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 Ich habe das.
Wenn ich konnte, wie gesagt, das ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Das ist wichtig zu verstehen, dass hier eben das Bewusstsein des anderen nicht direkt erfahren wird, sondern dass es eben nur der gewisse, dass man nur praktisch das eigene Vorstellung sieht, nicht das Bewusstsein des anderen direkt. Würde man es direkt sehen, dann würden ja die Bewusstseine aller anderen Wesen praktisch mit dem eigenen Bewusstsein identisch werden von der Substanz. Und dann wird man ja praktisch das eigene Leiden auch erfahren. Und wenn man deren Leiden alle. Okay. Und in dem noch was fragen, sagt er, nein, er wird nur zum Ausruhen hergekommen.
Heute Morgen nicht zum Ausruhen.
Du drüben bist eben gerade. sich unterhalten. Ja, also wenn, dann könnte jemand auf den Gedanken kommen und sagen, dass also dann ja praktisch das auch die äußeren Erscheinungen genauso zuträfe, dass also wir sie praktisch nur als Gestalt erfahren, aber wir erfahren sie ja direkt. Und da ist die Antwort, dann geht ist durch die Kraft unserer eigenen Gewohnheitsmuster, dass uns diese Dinge außen als wirklich erscheinen. Wenn dies nicht der Fall wäre, wenn wir also nicht diese Gewohnheitsmuster hätten, dann würde außen solche Objekte niemals auftreten. Das kann, was man sich daran klar machen kann, dass andere Lebewesen diese Wirklichkeit, diese, ihre Umwelt völlig verschieden erfahren, so wie zum Beispiel die sogenannten Hungergeister, also diese Pretas, Nidaks, ne, dass sie ein Wasser auf eine ganz andere Art und Weise wahrnehmen als wir Wasser. Das heißt, dass sie also an der Stelle, wo wir Wasser sehen, dann praktisch ja, irgendwie Eiter und Blut sehen oder sowas, ne, also irgendwas Ekelerregendes, was nicht trinkbar ist jedenfalls. Und ein anderes Beispiel ist, dass die Wesen, die im sogenannten formlosen Bereichen verweilen, nämlich den im höchsten, in einem von diesen formlosen Bereichen, der heißt grenzenloser Raum, die praktisch überhaupt nichts wahrnehmen, sondern nur das Bewusstsein haben von, dass da grenzenloser Raum ist, aber kein Gegenstand auftaucht in diesem Raum. Also eine Art von Bewusstseinszustand, in dem keine gegenständliche Wahrnehmung mehr da ist, nur noch die Idee von grenzenlosem Raum.
Ist das ein Samadhi?
Das ist eins, ja, das ist praktisch diese, das Folge von Samadhi. Von bestimmten Art von Samadhi, wo man dann in diesen Zustand dann auch wiedergeboren wird und dann so als sogenannter formloser Gott darin verweilt.
Da kann man noch Beschreibungen machen.
Ja, was da direkt wohl schlecht. Ich muss das wieder runterfallen.
Es gibt da einen Bereich, ein Bereich, wo es als direkt passieren kann.
Gut, es gibt im Götterbereich gibt es viele Götter, von denen es heißt, dass sie Dharma praktizieren. Nur haben sie nicht die Dringlichkeit und die Motivation, wie wir sie im Menschenbereich haben, bei denen das Leiden fehlt. Ja, das war also das Beispiel dafür, dass die äußeren Erscheinungen uns nur Kraft unserer Gewohnheitsmuster so erscheinen. Sonst, wenn diese Gewohnheitsmuster nicht vorhanden wären, dann sähe die Welt auch ganz anders aus. Wenn die inneren Gewohnheitsmuster inneren Gewohnheitsmuster deutlich und klar entstehen oder wach werden, manifest werden, dann ja, dann ist es deswegen trotzdem noch nicht notwendig, diese Erscheinungen, die dann so als wirklich auftauchen, als wirklich getrennt von einem selbst anzunehmen. Denn es sind eben nur Ausdruck dieser Gewohnheitsmuster, genauso wie dann eben diese Hungergeister anstelle des Wassers ein Eiter und so und in andere ekelerregende Substanzen sehen und die Wesen im Samadhi des raumgleichen Samadhi des grenzenlosen Raums oder diesem formlosen Götterbereich eben praktisch nur eine alldurchdringende Erscheinung oder Wahrnehmung von Raum haben.
Was sehen die als Eiter oder
uns? Die sehen praktisch nur, sehen kann man da eigentlich schlecht sagen, die haben eine Wahrnehmung von Raum. von grenzenlosem durchdringenden Raum, diese Götter.
Genau, und die anderen nehmen diesen Raum praktisch als so ihre Substanzen
raus. Nein, das andere Beispiel ist aus dem Bereich der Hungergeister, dass die ein normales Wasser, was wir zum Trinken benutzen, nicht als Wasser wahrnehmen, sondern sie nehmen das als Blut oder Eiter wahr.
Aber weißt du, was ich bei den Beispielen nie verstehe? Dann, das bedeutet ja, dass sozusagen, wenn man das so bringt, dass irgendwo ein Wasser ist, ne? Und die einen nehmen es als was Trinkbares wahr und die anderen als Eiter. Aber ich meine, eigentlich projiziert doch so ein Hungergeist sozusagen aus seinem Bewusstsein, was weiß ich, was Ekelerregendes irgendwie, ne? Und ein Mensch projiziert Wasser, da ist doch gar nichts, was verschiedene Wesen als verschieden wahrnehmen könnten. Jeder projiziert einfach, sagen wir mal, der Eiter und der andere Wasser und der andere das, aber das hat doch eigentlich nichts miteinander zu tun. Deswegen verstehe ich das Beispiel nicht.
Nee, das hatten wir ja schon. Ja, ich weiß, du meinst, ob da jetzt ein gemeinsamer Gegenstand da wäre, den nur verschieden
wahrgenommen werden. Ja, weil es hört sich immer so an, ne? Aber eigentlich kann es doch auch nicht so sein, wenn man den Chittanaten folgt, dass da irgendwo ein gemeinsamer Gegenstand ist.
Das hatten wir ja vorher schon besprochen bei diesen sogenannten gemeinsamen Wahrnehmungen, dass das eigentlich kein gemeinsamer Bezugspunkt da ist, sonst müsste ja dieser gemeinsame Bezugspunkt diese Wahrnehmung für alle gleichermaßen erzeugen.
Genau, ja.
Das ging ja gar nicht.
Aber wieso wird dann das Beispiel immer so verwendet? Das verstehe ich nicht.
Weil das praktisch unsere Täuschung ist. Wir behaupten ja, dass diese Dinge außen, weil wir sie gemeinsam zu sehen glauben, auch wirklich gemeinsam existieren, für uns gemeinsam existieren, tun sie aber nicht. Eigentlich sehen wir nur verschiedene, ähnliche, wir gucken das aus ähnlichen Perspektiven, sehen wir etwas.
Aber ein Hungergeist sieht doch nicht mal was Ähnliches. Okay, wenn jetzt da ein Wasser ist, dann sehen wir was Ähnliches. Ne?
Ja, das aber ist
ein Hungergeist, der sieht ja was völlig anderes.
Ist für uns nicht direkt voll nachvollziehbar. Der nächste Schritt für uns sind ja Tierwelt. Und da können wir das doch sehen, dass in dem Bereich, wo wir leben, also dass da, wo das andere Lebewesen das Wasser zum Beispiel als Lebensraum benutzen.
Der Hund sieht es als Fressen und uns wird schlecht, wenn wir es sehen.
Zum Beispiel.
Und dann das mit dem Blut und Eiter, das kann ja auch ein symbolisches Beispiel sein für die geistige Haltung, dass für den Wasser ekelhaft
ist.
Und jetzt wird teilweise aus dem Geisteszustand, der wird nicht satt einfach vom Wasser.
Ja, weil Hunde fressen dann zum Beispiel Kot, ne? Falls man das schon mal beobachtet hat.
Ja.
Und selber wird
das machen wir meist nicht so.
Machen wir normalerweise nicht, ne? Aber wir sehen praktisch sowas Ähnliches wahr, aber er nimmt es als Nahrung und wir als
Ding selbst. Das ist ja für heutzutage, für uns, wo viele Leute auch da Drogenerfahrungen haben und so, ist das ja gar nicht mehr so weit weg. Ne? Man muss ja diese Zustände gar nicht unbedingt als direkt Lebewesen in anderen Lebensbereichen sehen. Man hat es ja vielleicht selber schon mal auch erlebt, dass man etwas, was da sonst wie immer da war, sonst dann plötzlich ganz anders erlebt hat. Ne? Das ist ja gerade die Begründung dafür, dass da eigentlich nichts Gemeinsames dahinter steckt, sondern jeder seinen eigenen Welt, in seiner eigenen Welt lebt, die ähnlich ist, nur deshalb, weil wir gemeinsam darin, weil wir miteinander in Wechselwirkung eine Welt so erschaffen, eine ähnliche Welt.
Und was ich auch nicht verstehe, das ist noch das, das kommt mir so vor, das ist ja irgendwie so irgendwo, ne, dass sozusagen lauter so einsame Bewusstseine da durchs Weltall schließt, so ungefähr. Ne. Man kann ja dann im Grunde nie mit einem anderen Wesen eigentlich in Kontakt treten, irgendwo letztendlich, wenn man es mal genau versucht. Man, klar, reden jetzt da miteinander und so, ne. Aber so direkt mit einem anderen Wesen kann man im Grunde wenn man das jetzt nach dem, was ich jetzt alles gehört habe, im Grunde nicht in Kontakt treten. Weil dein Bewusstsein zum Beispiel kann ja nicht wahrnehmen und du meinst nicht. Und was du jetzt siehst, das ist ja dann sozusagen auch nur eine Projektion deines Bewusstseins und umgekehrt auch. Ne? Also wir können es ja sozusagen nie wirklich sehen eigentlich, wenn man das mal genau überlegt. Ne? Und das Bewusstsein auch nicht, dann kann man eigentlich doch nie wie man sich immer eigentlich gedacht hat, was es ja wäre, ne? Sozusagen. Nie in die Kommunikation treten, in den anderen Wesen letztendlich, oder?
Ich schon.
Nee, eigentlich nicht, oder?
Ich schon. Das ist ja die Gemeinsamkeit zwischen Leuten.
Aber wie denn, wenn das Bewusstsein nicht wahrnehmen kann und du bist bloß eine Projektion?
Ja, das kannst du mit dem, was du meinst, dass da wäre, ne? Das ist ja nicht da.
Ja.
Trotzdem schließt es nicht aus, zumindest. Ich meine, das ist sicher eine Frage, die man in der Form genau mal, was ich auch mal Remmelty stellen könnte. Ne? Das wäre sicher interessant, was er dann sagt. Ne? Aber wenn das, was wir, so wie es der Anschein ist, zwar nicht da ist, dann ist aber doch etwas da ist, was jetzt von dieser Täuschung frei ist, das ist ja auch für den anderen da. Das heißt, auf der Ebene, dass wir mit dem anderen kommunizieren, dass wir ihm helfen, praktisch diese Täuschung zu durchschauen, ist ja schon eine Wechselwirkung sein kann. Das schließt das zumindest nicht aus. Und aus der Sichtweise von Madhyamaka heißt es ja, dass alle Dinge miteinander in Wechselwirkung stehen. Alles entsteht durch gegenseitige Wechselwirkung, grundsätzlich.
Dann hat er da doch im Grunde genommen wieder hintenrum gesagt, zum Beispiel, ich sehe dich und so denke ich mir, du bist eine Projektion von mir. Du hast wirklich nicht, du existierst in keinster Weise. Aber dann wird ja wieder gesagt,
dass das heißt in keinster Weise.
Ja, von Atomen her existiert nichts.
Also von Atomen nicht, ja.
Von meiner Projektion her könntest du als Traumgestalt existieren. Aber da muss doch noch mehr sein. Das wäre dann, hättest du kein Bewusstsein und niemand wäre auf dir vorhanden. Sondern alles wäre nur in mir selber vorhanden.
So wie im Traum.
Ja, und das ist was schwer zu verstehen. Wenn dann würde ja auch kein spontanes Mitgefühl entstehen können, wenn die Wesen nicht existieren würden.
Ich meine, relativ und absolut durch den Unterschied, weil relativ existiert ja alles.
Ja, das ist das Problem, weil
in Mitgefühl ist, da redet man ja auf eine relativ.
Finde ich nicht, dass sich das durcheinander geschmissen hat, jetzt hier an. Weil wenn wir untersuchen das ja, nennen wir es jetzt nicht sauber, untersuchen das und dann kommen wir auf was. Und in Bezug auf das habe ich jetzt die Frage gestellt, mir geht es da nicht um absolut oder relativ, sondern auf das, was wir rausgekriegt haben.
Nee, diese Unterscheidung zwischen sich und dem anderen, das ist ja nur dem Anschein nach der Fall. Also in dem Augenblick, wo man dazu kommt, die Natur zu verstehen, der Dinge, ist ja auch kein, dazu gehört ja auch zu entdecken, dass da kein Ich ist. Da ist also niemand. Ne? Man kann also gar nicht davon sprechen, dass da zwischen einem selbst und anderen ein Unterschied besteht. Dieser Unterschied ist ja nur auf der Welt des Anscheins vorhanden.
Ist dann die Leerheit allen gemeinsam sozusagen, irgendwo, wenn man es mal so vereinfacht ausdrückt?
Ja, alle, es gibt ja da eigentlich dann keine alle, die dann die.
Ja, genau. Aber das ist praktisch, aber das ist nichts Individuelles mehr. Das Bewusstsein, von dem wir jetzt immer reden, das ist eigentlich irgendwo sozusagen. Also auch wieder da oben ist, also sowas irgendwo doch so eine Art selig, möchte ich es in Anführungszeichen sagen, ne? Weil es ja doch irgendwie was ist, was ja nicht einmal ein Heiliger anscheinend jetzt durch Gedankenlesen oder so wahrnehmen könnte. Ne? Das ist irgendwie sowas Abgeschlossenes. Und die Leerheit sozusagen, die alles durchdringt, die ist ja dann irgendwo in Anführungszeichen sozusagen dann allen gemeinsam.
Das ist der gemeinsame Grundzustand.
Der gemeinsame Grundzustand, ja, das, was alles durchdringt, oder? Kann
man das so sagen? Ja, durchdringt in dem Sinne, dass es sozusagen überall genau in gleicher Weise zutrifft. Genauso wie alle Dinge hier, wie wir es so sehen, von Raum durchdrungen sind. Ja, weil, wenn da kein Raum wäre, dann wäre das alles nicht möglich. Ne?
Ja, genau.
So ist also auch Leerheit praktisch als Grundzustand in allem, was erscheint und auftritt, enthalten.
Eben, und wenn die individuellen Wesen weg sind, dann ist ja auch dann die ganze Begrenzung eigentlich weg von Ich und anderen, oder?
Ja, und auch diese Leerheit selber gibt es auch nicht. Ne?
Das geht ja hier noch weiter. Ich glaube, das kommt noch.
Ja, aber ich glaube, da kommt gerade so eine Frage. Ja. Das eben, also,
aber die vorherige Frage hatte Nipan doch den Einwand hatte wiederholt. Er sagte genau das Gleiche, was der Gegner gesagt hat. Er hat ihm nicht widersprochen. Der Einwand war, dass dass sowas nicht möglich wäre und sagt, tatsächlich ist das nicht möglich, das ist eine Projektion.
Nee, der Einwand war, das war ja, richtet sich ja gegen die Annahme, dass äußere Erscheinungen nicht wirklich existieren. Was vorher gesagt wurde, dass du sagst, alle äußeren Erscheinungen sind nur eigentlich das wahrnehmende Bewusstsein. So, du kannst sagen, okay, das, was du wahrnimmst, von deinem Bewusstsein wahrgenommen wird, darüber gibt es keinen Zweifel. Nur die Sache, weil die Folgerung, die daraus kommt, nämlich dass eben das, was da außen als Projektion wahrgenommen wird, praktisch dann von der Substanz her auch dein Bewusstsein sein muss. Und dass eben außen nichts vorhanden ist, die Folgerung, die wird nicht geteilt. Ne? Da kommt ein Einwand, versucht einer ein Gegenbeispiel zu bringen und sagt, wie wäre das denn, wenn jetzt jemand oder mehrere Leute gegenseitig ihr Bewusstsein wahrnehmen, dann müsste ja praktisch dieses Bewusstsein der anderen auch plötzlich nicht existent werden.
Ne? Und das bestätigt Nippon. Er sagt, so ist das, das ist nur eine Vorstellung.
Nee, dieses Beispiel beruht ja auf der Annahme, dass das Bewusstsein des anderen wirklich direkt wahrgenommen wird. Wenn das andere Bewusstsein direkt wahrgenommen würde, dann müsste es genauso wie die äußeren nach der Chittamatran Sichtweise hier, oder der Sichtweise hier, müsste dann dieses Bewusstsein des anderen genauso eben eigentlich außen nicht existieren. Erstens, also es gibt also gar keine andere Person. Zweitens müsste es von der Substanz her genau identisch werden. Das heißt, das Bewusstsein des anderen wäre auch das eigene Bewusstsein. Das ist so auch so ein bisschen diese Frage, die du da hattest.
Ne? Und wo widerspricht da Nipa?
Nipa sagt, dass einmal gilt diese Annahme in dem Gegenbeispiel nicht.
Welche Annahme?
Dass nämlich das Bewusstsein des anderen direkt erfahren wird. Das ist nämlich nicht der Fall. Diejenigen, die also den Gedanken der anderen lesen, sehen nicht als Objekt ihrer direkten Wahrnehmung das Bewusstsein des anderen.
Aber das sind die allen Siddhis nicht möglich, wenn Nipam recht hat. Das heißt, dass das, was als gewöhnliche Siddhis genannt wird, das geht gar nicht dann.
Doch, nur was den jemand, der die Gedanken des anderen zu lesen glaubt, erscheint, was er liest, sind eigene Gedanken, die aufgrund der Wechselwirkung aller Phänomene in ihm als ähnlich mit dem anderen entstehen, sind aber nicht die Gedanken des anderen selber direkt, sondern er sieht sein eigenes
Bewusstsein. Das meine ich, das heißt, es gibt nicht Siddhis, so wie man es glaubt. Also so.
Ja, es gibt, ich meine, von der Wirkung, vom Effekt her kommt es aufs selbe raus, gell? Ich meine, was derjenige, der liest, sieht schon, weiß, was in dem Bewusstsein des anderen vorgeht, nur das, was er sieht, ist nicht er von der Qualität, von der Substanz her, guckt er nicht das Bewusstsein des anderen an, sondern er hat eine Vision davon.
Also eine Wechselwirkung, also ist etwas entstanden in ihm selbst aufgrund der Interaktion mit
ihm. Ja, genau.
Aber da ist ein äußeres Objekt, mit dem man interaktiv wird. Wenn man so argumentiert, dann muss man zugeben, dass es ein äußeres Objekt gibt.
Das muss nicht kein für dich ist kein äußeres Objekt sein.
Ne? Ja, dann wiederum stimmt die Argumentation nicht von dir.
Du meinst, dass daraus folgt, dass dann das Bewusstsein des anderen ein äußeres Objekt wäre?
Ja. Ich nehme an, dass es fühlende Wesen auch gibt. Also es. Diese Interaktion kann nur dann funktionieren, wenn es diese Objekte auch gibt. Sonst bin ich in der Interaktion mit dir selbst, also kann ich das auch aufheben. Und da kommen wir zu dem Schluss, es gibt nichts anderes. Es ist
ja, das hört sich jetzt auch so an, ne? Aber zumindest der eine Schritt, der andere Schritt war klar geworden, gell? Dass wenn es so wäre, dass das Bewusstsein des anderen direkt wahrgenommen würde, dann wäre es ja praktisch von der Substanz her gleich und dann müsste man das Leiden des anderen auch erfahren und das, was ja noch nicht der Fall ist.
Das verstehe ich, das ist auch
das,
okay.
Das ist praktisch das damit ausgeschlossen.
Total, ja.
Es ist eigentlich das, was ich auch gefragt habe, gerade vielleicht.
Yes.
Weil ich habe nämlich auch wissen wollen, genau, da kommt es wieder das Gleiche raus, was ich gerade wissen wollte, weil das Bewusstsein kann er nicht wahrnehmen und das, was er sieht, so die Gestalt praktisch von dem anderen, ne, die ist ja nur seine eigene Projektion, worauf beruht dann sein Gedankenwesen? Also ich weiß nicht, ob es dazu dieselbe Frage gab, das ist nur, dass es dasselbe ist, was du meinst,
ja.
Aber das ist auch. Da bin ich jetzt wieder draufgekommen, eigentlich das, was ich gerade auch schon gefragt habe. Das ist irgendwie schon eine Frage.
Dann glaube, das ist auch das gleiche als da. Wir wollen irgendwo etwas außen haben und wir suchen nur, wie wir das finden.
Also demnach wäre dann praktisch dann überhaupt nichts außen da. Das wäre also dann auch dieses Bewusstsein des anderen, man sieht halt auch nur seine eigene Vorstellung oder hat so in der Meditation so eine Erscheinung, die, ja, da müsste man sagen, die dem ähnlich ist, aber die dann in der gewisser Weise gar nicht dem, also die dann jetzt nicht dem, einem wirklich existierenden Äußeren ähnlich ist. Entscheidend ist der Punkt wohl, dass halt eben nicht das Bewusstsein des anderen wahrgenommen ist, sondern man sieht das eigene Bewusstsein.
Ja, nur der Auslöser dieser Gedanke im eigenen Bewusstsein. Gibt es den oder gibt es nicht? Also diese Interaktion setzt voraus in den äußeren Bild.
Dass man vielleicht irgendwo in Kontakt tritt mit diesem anderen Wesen. Kann man sich vielleicht das schwer anders vorstellen, aber das ist doch nie ein.
Und so anwenden wie bei allen anderen auch, dass man träumt, dass man das Bewusstsein des anderen sieht.
Bitte.
Ja, mit dem Traumbeispiel kann man das ja gut vergleichen.
Heißt das denn, dass wir jetzt mal auf die absolute Ebene gehen, dass sogar, es gibt gar keine fühlende Wesen?
Nee, das gibt es sowieso nicht, ne?
Auf der absoluten
Ebene. Das ist ja in der, deswegen sprechen wir auch von relativen und absoluten Bodhicitta. Ja?
Ist es einfach so, dass die Menschen, die jetzt im Raum sind, auf der absoluten Ebene, sind die nicht vorhanden. Das ist mein Wahn.
Ja, getrennt. Weil der Gedanke von anderen Wesen ist ja daran gebunden an die Vorstellung, dass du als eigenes Wesen, ne, oder ich als eigenes Wesen existiere. In dem Augenblick, wo diese Vorstellung nicht mehr existiert, dass man selber existiert, dann gibt es ja auch keinen anderen. Ne? Das ist ja eigentlich ein Begriffspaar, genau wie hell und dunkel. Ne? Gibt es eigentlich nur zusammen auftreten kann.
Das ist ein absoluter Wahn jetzt. Ja, die Gelehrung, die ich bekomme, das ist alles meine eigene Vorstellung. Es gibt kein anderes Bewusstsein. Wenn immer gesprochen wird von das Bewusstsein und jedes Bewusstsein. Und so in Wirklichkeit, also jetzt auf dieser absoluten Ebene.
Ja, das ist immer dieser Schluss, der einem sich aufdrängt, wenn man nicht vorher genau darüber nachgedacht hat, ob denn dieses eigene Ich überhaupt existiert. Ja, das ist nämlich, kam mir nämlich früher auch immer so vor, dachte, das ist eigentlich so was wie so eine, ich glaube, bei uns in der Philosophie hat man das als Solipsismus bezeichnet, ne? Also irgendwie die totale Einsamkeit, bin der Einzige im ganzen Universum, ne? Alles andere existiert nur in mir, dann glaube ich immer noch, dass ich selber existiere. Also ein Weltraum großer Ich-Wahn oder sowas, ne?
Nee, das muss ich mit einbeziehen, dass ich selber auch nicht existiere.
Und dann ist das nämlich gar nicht mehr die Frage, ob jetzt also mit Ich und anderen, sondern die Frage ist, wo ist da Täuschung oder nicht?
Und es ist nicht so, dass da, also jetzt, du bist nicht vorhanden, aber dass da noch irgendwo eine Energieansammlung oder sowas ist, das ist auch nicht so.
Entscheidend ist, dass Leiden nur auftreten kann, wenn diese Täuschung da ist. Also Probleme und Leiden und Schmerz können nur erfahren werden, wenn Subjekt und Objekt verschieden sind. Denn wer sollte sonst leiden im Verhältnis zu was? Ne? Und wenn diese Täuschung beseitigt ist, dann ist auch kein Leiden mehr da. Und das erkennt, dass da das Ganze eine Täuschung ist, dann ist eben auch Mitgefühl grundsätzlich da für alle Wesen, die diesen Täuschung nicht erkennen.
Es gibt doch keine anderen.
Ja, aber das ist eben so wird das halt beschrieben, ne? Dass also dann die Erkenntnis von Leerheit oder von Leersein und Mitgefühl spontan gemeinsam auftreten. Das ist etwas, was wir uns so jetzt nicht vorstellen können, weil wir in diesem Zustand nicht sind. Wir sind ja in dem Zustand, dass wir die Dinge nicht als leer sehen, sondern eben als wirklich vorhanden annehmen. Und für uns existieren andere Wesen. Deswegen ist in der Entwicklung des Mitgefühls, wie es zum Beispiel in dem Juwelenornament der Befreiung dargestellt wird, auch Mitgefühl aufgeteilt in drei verschiedene Arten von Mitgefühl, nämlich das erste, das sich auf Wesen bezieht, das ist das Mitgefühl, das der Anfänger zu entwickeln hat, indem er sich die Leiden der anderen vergegenwärtigt und sich klar macht, wie wie sehr alle diese Lebewesen, die uns, die unsere Mütter waren, früher so jetzt im Augenblick leiden. Und daraus lässt dann Mitgefühl entstehen. Und dann kommt das Zweite, ist das Mitgefühl derer, die die vergängliche Natur der Erscheinung sehen, also die eine etwas tiefere Einsicht schon gewonnen haben in den in die Natur der Erscheinung. Und das Dritte ist dann das Mitgefühl ohne Bezugspunkt. Ein Mitgefühl ohne Bezugspunkt, das große Mitgefühl derer, die die Leerheit der Erscheinungen erkannt haben.
Nicht Buddha, ne? Das ist schwer
zu verstehen.
Ja.
Weil in dem Augenblick, wenn ich
nicht Buddha
kenne, das...
Ja, kein Mitgefühl. Entschuldigung.
Ja. In dem Augenblick, wenn ich erkenne, dass hier niemand sitzt, und dann habe ich doch schon die Einsicht. Also wenn ich das wirklich erkennen würde, ja, und dann kommt der Tiger und frisst alle auf. Wieso entsteht dann ein Mitgefühl? Was ist das für ein Mitgefühl, was entsteht? Das kann ja nicht für die Wesen sein, die ja, wo ich erkannt habe, dass sie nicht existieren. Es leidet ja niemand.
In diesem Zustand brauchst du nicht warten, bis dann ein Tiger kommt. Ne? Dann ist ja so einfach per se. Durch die Tatsache, diese Leerheit der Erscheinung zu entdecken, ist identisch mit diesem großen Mitgefühl, was aber ohne Bezugspunkt ist. Es gibt keinen realen Bezugspunkt dafür.
Wofür habe ich denn mein Mitgefühl? Das verstehe ich ja nicht. Ohne Bezugspunkt. Das sind ja keine Wesen. Ich erkenne, es gibt keine Wesen.
Relativ gibt
es Wesen. Wenn ich das doch erkannt habe, dann gibt es natürlich doch keine relative Ebene mehr. Und die kann ich auf einer absoluten Ebene mit Gefühl empfinden, ohne Bezugspunkt.
Ja, das ist ja genauso wie wie diese Beispiele in dem Mahayana Uttara Tantra Shastra, ne, wo das Wirken, das Handeln des Buddhas erklärt wird, das spontane Handeln des Buddhas und die Qualitäten des Buddha. Und das ist eben auch ein Handeln, was ohne Plan und Absicht geschieht, ein spontanes Handeln, was auf der einen Seite für alle Wesen zu jeder Zeit das Richtige an Wirkung hervorbringt, aber auf der anderen Seite nicht absichtsvoll geschieht. Und das kann man sich als normales Wesen gar nicht vorstellen, deswegen gibt es Beispiele, diese neuen Beispiele da drinnen, wo dann die Körpererscheinung mal genommen wird, als das erste Beispiel verglichen mit der Widerspiegelung des Palastes von Indra, als dem Gott des Begierdebereiches, der sich in dem Lapislazuli Boden der Welt widerspiegelt und das also für Wesen besonderen Vermögen, ein Wahrnehmungsvermögen erscheint also die gesamte Erde als Lapis Lazuli und darin spiegelt sich der Palast von Indra. Da sehen Sie seinen Körper in diesem Palast und entwickeln den Wunsch, genauso zu werden wie er. Und Kraft dieses Wunsches werden Sie auch dann irgendwann so wie er. Obwohl sich Indra zu diesem Zeitpunkt nirgendwo von seinem Platz wegbewegt hat, hat auch nirgendwo die Absicht, dass sie das sehen, sondern es passiert einfach. Sie sehen es, weil es in ihrem Bewusstsein so erscheint, diese Widerspiegelung, und es hat die Wirkung auf sie, dass sie dadurch, weil sie den Wunsch haben, herangereift werden. Genauso heißt es dann im Beispiel, in der Bedeutung von diesem Beispiel ist dann in dem Bewusstsein derer, die, also in dem reinen Bewusstsein von Wesen, kann die Erscheinung von Buddha auftreten, und diese Körpererscheinung von Buddha, die in ihrem eigenen Bewusstsein dann auftaucht, hat die Wirkung auf sie, dass sie eben herangereift werden. Und das wird dann auf Rede und auf Bewusstsein und so weiter auch andere Beispiele erklärt. Also kein absichtsvolles Handeln, aber trotzdem hat es diesen Effekt zum Nutzen aller Wesen.
Buddha selber dürfte kein Mitgefühl mehr haben. Da ist kein Grund mehr dafür, Mitgefühl, keine Basis dafür. Das ist auch in diesem Fall von Indra.
Ja, kein Mitgefühl in dem Sinne, wie wir es, verstehen können.
Klar.
Aber von der Wirkung her ist es sogar eben noch viel größer als jedes vorstellbare Mitgefühl, das irgendeiner von uns in seiner Begrenztheit haben kann.
Aber wo ist die Basis dafür? Wenn ich unsere eigene Projektion will.
Ja, die Basis für diese ganzen Qualitäten, diese Buddha-Qualitäten, ist halt dieses Buddha dazu, die in allen Wesen enthalten ist. Diese Qualitäten, die mit der Natur mit dem Erkennen von Naturbewusstheit direkt freigesetzt werden.
schließt man dann, dass andere Wesen leiden wie man selber, kann man dann praktisch sozusagen nicht erschließen, weil man sie denkt, weil man nimmt sie ja nicht direkt wahr, sozusagen, wenn man jetzt der Vegeta-Meinung folgt, oder? Dann kann man das eigentlich nur erschließen, dass die anderen auch leiden müssen, weil selber haben wir da irgendwie Probleme und alles Mögliche. Und dann kann man das eigentlich nur so logisch erschließen, dass man sich denkt, die anderen, die haben wohl auch irgendwie Probleme. Weil man kann es ja eigentlich dann nicht direkt wahrnehmen. Selbst wenn jetzt vor den Augen von einem einer umgebracht wird, dann ist das ja erst einmal eine Projektion von einem. Ne? Und das kann man eigentlich nur logisch erschließen dann letztendlich, dass der leiden muss darunter und dass man ein bisschen helfen will, oder? Das ist nicht so.
Ja, kannst du bist ja im Grunde nie genau sicher, was da jetzt der andere genau erlebt. Ne? Aber du kannst halt so handelst halt so, wie du meinst, dass du das da Leiden siehst, dann handelst du so, dass du das versuchst zu beseitigen.
Ja, man tut ja auch zum Beispiel, man schlägt ja zum Beispiel auch niemanden, weil man selber auch nicht gern geschlagen wird. Und aber das ist ja selbe dann eigentlich, ne? Weil sonst könnten wir ja sagen, ja, der ist bei so Projektion im Hals, eine Runde oder so. Das ist Beispiel, ne? Mhm. Und das erschließt man ja auch, dass der das nicht gern will, weil man selber auch nicht gern eine Runde gehabt.
Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich mit Leerheit umzubringen oder zu ruinieren. Wie Nagarjuna sagt, dass diejenigen, die von geringerer Intelligenz sich mit der Leerheit ruinieren, indem sie halt dann daraus die Schlussfolgerung ziehen und sagen, ja, wenn alles leer ist, na gut, dann kommt es ja auf nichts drauf an, ne? Dann lass mal die Sau raus sozusagen. Ne? Also das dann praktisch die Ursache Wirkung Beziehung im eigenen Verhalten auf der relativen Ebene leugnet. Also dem Augenblick, wo die Wirklichkeit auch selber gar nicht direkt verstanden ist, dann den Anschein der Dinge schon leugnet. Das ist ja dann, das ist dann noch dümmer. Die Wirklichkeit, das für wirklich zu halten, ist schon mal dumm. Aber es für nichts zu halten, das ist noch dümmer.
Aber ich habe jetzt gemeint, man erschließt das praktisch. Ne? Mhm. Oder? Weil man kann es ja nicht direkt wissen, eigentlich, ob ein anderer leidet. Da wollte ich mit einem Beispiel.
Achso, nee, das kannst du nicht.
Also mir nehmen das völlig klar mit. Ja. Also, ich wollte bloß darauf raus, dass man das eigentlich nur erschließen kann, oder?
Ja, gut ausgesagt.
Ja, aber man muss dann auch vollziehen, irgendwie, wenn man jetzt logisch, philosophisch vorgeht.
Du kannst direkt, eigentlich kann man es nicht direkt erfahren. Ne? Das haben wir ja gerade.
Nicht wissen, ja genau. Kann man eigentlich nicht. Ne?
Kannst nur aufgrund deines eigenen Leidens zurückschließen.
Ja, genau, das wollte ich nicht, genau.
Da gibt es auch in dem Bodhicharya Avatara eine schöne Stelle, wo es dann heißt, dass darüber hinaus halt, also hat Leiden einen großen Vorteil, weil es den eigenen Stolz beseitigt, ne, und dann, weil man daraus auch sehen kann, dass die daraus Mitgefühl entwickeln kann für alle anderen Wesen in diesem Kreislauf, die sicher auch die ähnliches oder gleiches Leiden millionenfach erleben. Und weil man sich dadurch vor schlechten, unheilsamen Tun in Acht nimmt und sich anstrengt, Gutes zu tun. Das ist der Vorteil davon, Leiden zu haben.
Wo ist die Bildung zwischen Absoluten und Relativen? Gibt es da eine
die Berührung.
Die Berührung von den beiden.
Was?
Berührung.
Berührung.
Also ein Mitgefühl für einen Buddha, was alles durchdringt, was ohne Bezug ist, kann nur dann wirken in Relativen, wenn es irgendwie Gemeinsamkeit gibt.
Ja, diese Gemeinsamkeit ist ja die Erscheinung des Buddhas für die Wesen. Das sind die Formkörper des Buddhas. Ne? Dhammakaya als solche hat ja keine Erscheinung.
Also Sambhogakaya meinst du, oder Nimanakaya?
Genau, nur die Formkörper des Buddha können eigentlich.
Aber dass die erscheinen aus dem Absoluten, muss es auch ein gemeinsamer Stoff sein. Also Geist kann nur Geist erfahren, haben wir gesagt. Aus diesem Grund schließen wir eine materielle Welt schon vorher aus. Und später können wir das sogar erfahren oder ihn untersuchen. Und hier kann ich genauso vorgehen. Ich kann sagen, das Absolute kann sich nur im Relativen manifestieren, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, eine gleiche Substanz oder...
Die Erscheinung des Buddha erscheint halt in deinem eigenen Bewusstsein.
Oder weiß ich, dass es diese Projektion dann
ist? Du meinst, ob es Täuschung ist?
Ja, ja. Also ich meine...
Das kannst, die erscheinen ja auch nur dann, wenn das... Für dich erscheinen sie auch nur dann, wenn du eben schon ein ganzes Stück an Täuschung beseitigt hast. Es wird ja gesagt, dass jemand den seinen eigenen Lehrer, diesen geistigen Führer, wie es im Mahayana heißt, der den als normales Wesen, wenn man selber auch den Zustand von normalen Wesen ist, auch nur als normales Wesen wahrnehmen kann. Und wenn man dann schon die meisten Schleier gereinigt hat auf dem Pfad der Ansammlung, dann kann man ihn als Bodhisattva auf den Bodhisattva-Stufen sehen. Und wenn man selber Bodhisattva auf den Bodhisattva-Stufen geworden ist, dann kann man den eigenen Lehrer als Buddha sehen. So ist es, die, ne, die Wahrnehmung verändert sich.
Aber sind das nicht letztlich auch alles Projektionen?
Ja. Sind Formwahrnehmung und die sind Wahrnehmung von, also ist keine, alles was
in Form hat. In unserem Geist nur, also im Bewusstsein.
Klar.
Das ist auch wie mit dem Gedanken bei den Siddhis.
Ja.
Das ist auch nur eine Interaktion. Also es entsteht etwas in meinem...
Ja.
Aber dann ist es doch letztendlich, müsste es dann auch nur eine Erscheinung sein wie der Stuhl eigentlich, so eine Projektion, oder? Im Grunde ein Buddha. Irgendwo.
Vielleicht von der Wirkung her auf dich selber
anders. Von der Wirkung ist natürlich anders, aber so als es hat gefragt, er ist doch dann genauso wenig wirklich, wie
ja.
Zum Beispiel der Stuhl wirklich
ist. Die Erscheinung des Buddha ist nicht der wirkliche Buddha.
Das ist klar. Die Erscheinung, die er da erscheint, ist dann genauso irreal wie zum Beispiel der Stuhl. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Alle Erscheinungen. Der Buddha hat selber gesagt, dass alle Dinge leer sind, angefangen von allem, was Form hat, ne? Bis zu allen Dingen des Geistes, über die ganzen Stufen des Weges, bis hin zur Allwissenheit des Buddha, alles ist in sich leer.
Der hat dann keine höhere Wirklichkeit. Ne? Also sagt, der Stuhl ist zwar nicht real, aber der Buddha schon. Also
nee. Nur der wirkliche Buddha Wahrnehmungsvermögen und dem früheren Wunschgebeten der Buddhas, das, zu dem Zeitpunkt, wo sie noch nicht Buddha waren, haben sie Wünsche gemacht als Bodhisattvas, wie sie anderen helfen können. Und durch diese Wechselwirkung, die da aufgebaut ist, tauchen dann bestimmte Formerscheinungen des Buddha im Geist anderer Wesen auf.
Was wirklich existiert, ist die abstrakten Ebenen, das sind singulare Qualitäten, die sind aber wirklich da. Weil sonst wäre ja immer noch dieses Vakuum. Aber das, wie das Mitgefühl und diese Offenheit und diese Qualitäten, die sind doch wirklich vorhanden.
Sie wirken. Wenn sie dazu führen, dass du die Unwirklichkeit der Welt des Anscheins erkennst, ne, dann haben sie also eine Wirkung. Ne?
Also Dharmakaya gibt es.
In welcher Form?
Ohne Form, formlos.
Ja, was heißt geben? Das Dharmakaya ist ja der Zustand, wo Überwindung aller Gegensätze von Sein oder Nichtsein. Ne?
Also aus relativer Sicht gibt es Dharmakaya.
Aus relativer Sicht gibt es einen Begriff Dharmakaya, aber es gibt nichts, was diesem Begriff jetzt zuzuordnen wäre. Also wenn wir normalerweise Dinge bezeichnen, ich sage hier irgendwie Kugelschreiber, dann hat der Begriff Kugelschreiber für mich die Vorstellung, also da könnte ich den hier draufkleben, ne? Könnte ich als Kugelschreiber bezeichnen. Aber ich kann, jetzt wobei auch die Frage offen bleibt, ob es dieser Kugelschreiber als Einheit irgendwie gibt. Ne? Aber sonst so diese Ausdrücke, die wir benutzen hier um Dharmakaya oder Buddha, dafür haben wir, da können wir nicht so eine konkrete Vorstellung zuordnen. Wir brauchen aber diese Begriffe zur Unterscheidung, damit überhaupt ein Weg möglich wird. Sonst könnte man ja, selbst wenn man also im Augenblick diese Buddha oder Dharmakaya nicht selber verstanden hat, würde man ja nie jemals in die Lage versetzt werden, wenn man nicht diesen Weg gehen könnte. Deswegen braucht man zunächst mal einen Begriff davon.
Ist der Dharmakaya die Leerheit?
Dharmakaya und Leerheit sind eigentlich identisch.
Ist Leerheit ein neuer Aspekt von Dharmakaya?
Nee, eigentlich, also das, die Formulierung habe ich jetzt zum Beispiel irgendwo in der Bhutagin steht sie direkt drin. Dharmakaya ist Leerheit.
Und Klarheit?
Ja, das sind ja auch, das sind auch verschiedene Aspekte, Leerheit und Klarheit.
Ja, aber ist nicht das gleiche, ne? Leerheit und Klarheit.
Nee, das sind verschiedene Aspekte von der Sache, auch wenn man Leerheit, die Leerheit, die alle Aspekte beinhaltet, dann kann man das da auch drin. Das sind aber nur, ich meine, da muss man im Zusammenhang sehen, was jeweils damit gezeigt werden soll. Die großen Worte helfen einem ja nicht weiter, sondern das muss im Einzelfall jetzt sehen, was einem damit jetzt deutlich gemacht werden soll. Zum Beispiel, wie uns hier in diesem Text eben im ersten Teil deutlich gemacht werden soll, was und ob wir getäuscht sind und wie wir getäuscht sind und in welcher Weise worauf diese Erkenntnis der Täuschung hinweist, was dahinter die hinterstehende Wirklichkeit ist und wie diese Wirklichkeit, die ja als Natur der Erscheinung bezeichnet wird, dann erreicht werden kann. Welche Art von Transformation stattfinden muss, was die Voraussetzungen für diese Transformation sind. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir vielleicht mal an dieser Stelle Schluss und ich frage Wimmelchen nochmal diese Sache da mit dem
äußeren Objekt und Interaktion.
Ja. Ob wir alle jetzt hier beziehungslos in unserer eigenen Wahrnehmung hier den Wahn einer Diskussion gehabt haben. Oder ob jetzt hier wirklich etwas passiert ist.